Stell dir einmal vor, dein Chef kommt auf dich zu oder wenn du schon pensioniert bist, dein ehemaliger Chef und fragt dich oder bittet dich um den Auftrag, dass du eure Firma an einem Kongress repräsentieren sollst. Wie würdest du reagieren? Ich denke, wir würden alle diesen Auftrag annehmen. Es gehört ja schließlich zu unserem Job. Gut, wenn du pensioniert bist, gehört es nicht zu deinem Job, aber vielleicht würdest du deinem alten Chef noch einen Gefallen tun. Doch wie sieht es aus, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Würden wir diesen Auftrag, den Gott uns gibt, genauso ausführen wie einen Auftrag, den uns unser Chef gibt? Kurz bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er seinen Jüngern noch einen sehr zentralen Auftrag mitgegeben. Der zentralste Auftrag der Gemeinde, der auch uns gilt. Dort hat er ihnen gesagt, sie sollen den Menschen das Evangelium bringen und die Menschen in eine Beziehung mit Jesus führen. Und dann heißt es weiter an dieser Stelle, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist also ein direkter Auftrag Gottes an uns als Gemeinde. Und deshalb wollen wir uns heute mit dem Thema der Taufe noch ein wenig beschäftigen und tiefer in die Bedeutung der Taufe eintauchen. Viele Christen sehen heute die Taufe als etwas nicht unbedingt Notwendiges an. Es ist für sie eine mögliche Option, aber nichts Zwingendes. Doch wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass gar nirgends die Frage gestellt wird, ob wir uns überhaupt taufen lassen sollen oder eben doch nicht. Die Bibel spricht nur davon, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, sich taufen lassen soll. Weshalb das so ist, möchte ich euch heute Morgen erklären und dazu lese ich aus dem Römerbrief Kapitel 6, 1 bis 14 und ich möchte euch einladen, dass die Bibel aufzuschlagen und mitzulesen. Es ist doch ein sehr tief theologischer Text und wenn man nur zuhört, kommt man vielleicht nicht so gut mit. Römer 6, 1 bis 14. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals! Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, wie es heißt, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise eins mit ihm geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zum Werkzeug des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm in irgendeinem Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Soweit dieser Text, sehr anspruchsvoll. Und ich möchte anfangen bei Vers 1 und diesen Text ein wenig aufdröseln. Der Kapitel 6, Vers 1 startet mit zwei Fragen. Und diese Fragen beziehen sich auf die vorherigen Kapitel. Wir wollen also noch mal kurz einen Blick zurückwerfen, auf was Paulus sich mit diesen Fragen hier bezieht. Paulus hat in den ersten 5 Kapiteln des Römerbriefs sehr eindrücklich aufgezeigt, wie die Beziehung zwischen Mensch und Gott aussieht. Grundsätzlich ist der Mensch von Gott getrennt. Zwischen Mensch und Gott steht eine große Mauer. Diese Mauer sind unsere Sünden. Paulus fasst das in Römer 3, 10 bis 12 so zusammen. Genau wie die in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom Weg abgewichen. Kein einziger kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut ist, wäre. Nicht ein einziger. Wenn Gott über uns Menschen ein Testurteil fällen müsste, dann wären wir wahrscheinlich durchgefallen. Nicht bestanden. Dieses Urteil ist sehr hart. Für uns in einer humanistisch geprägten Welt vielleicht schon zu hart. Wenn Paulus heute hier stehen würde, würden wir ihm wahrscheinlich widersprechen und sagen, doch, der Mensch ist doch gut. Er wird halt im Lauf seines Lebens schlecht. Es gibt aber auch gute Menschen. Wir können doch nicht alle in einen Topf hineinwerfen. Doch an diesem Punkt ist die Bibel sehr deutlich. Kein Mensch, kein einziger kann die Anforderung Gottes erfüllen. Jeder Mensch ist gescheitert. Wenn wir ein radikales Leben mit Jesus erleben möchten, dann müssen wir das erkennen und akzeptieren. Der Mensch ist von Grund auf durch und durch schlecht. Er kann sich nicht an die Gebote Gottes halten. Und in seinem tiefsten Inneren möchten wir das auch nicht. Kein Mensch kann von sich aus sagen, dass er die Gebote Gottes halten möchte. Doch die schöne und gute Nachricht und warum wir alle hier sitzen, ist, Jesus hat uns lieb. Gott ist die Liebe. Er ist auf die Welt gekommen und für uns am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe, die die Gerechtigkeit Gottes fordert, auf sich genommen. Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und hat uns so einen Zugang zu Gott geschaffen. Das sagt Paulus hier ein paar Verse später, denn alle haben sie gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung von Jesus Christus. Wenn wir mit Jesus leben, dann leben wir aus Gnade allein. Wenn wir das verstanden haben, wird unser Leben sich auf jeden Fall verändern. Und wenn du diese Wahrheit noch nie wirklich verstanden hast, dann möchte ich dich einladen, heute diese Entscheidung festzumachen. Komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu, ich erkläre dir gern nochmal, wie das funktioniert. Wir kehren nun zu Römer 6, Vers 1 zurück. Dort steht, ich habe es vorhin schon gelesen, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit die Gnade sich in vollem Maß auswirkt? Wenn wir nun im Hinterkopf haben, dass wir aus Gnade allein gerettet sind, dann wird klar, weshalb hier diese Frage gestellt wird. Einige hatten damals nämlich den Eindruck, wenn sie aus Gnade gerettet sind, dann könnten sie ja weiter sündigen, weil die Gnade Gottes ist so groß und vergibt ihnen dann noch viel mehr Sünden. Sie lebten so nach dem Motto, mehr Sünde gleich mehr Gnade, also sündige ich weiter. Geht es uns nicht manchmal genau gleich? Wir formulieren es vielleicht etwas anders. Im postmodernen Denken würden wir jetzt sagen, ein Mensch, der nach den Gesetzen Gottes lebt und sich nach diesen ausrichtet, ist ein gesetzlicher Christ. Jesus hat uns ja schließlich frei gemacht. Er ist der gnädige und liebende Gott. Da spielt es doch keine Rolle, ob wir uns noch an die Gebote von ihm halten müssen. Solche Aussagen hört man immer wieder. Doch ein gesetzlicher Mensch ist ein Mensch, der sich an die Gebote Gottes halten möchte, sondern ein Mensch, der denkt, dass er durch das Halten der Gebote gerecht gesprochen wird. Diesen Unterschied müssen wir beachten. Und ja, Gott ist gnädig. Ja, Gott ist die Liebe in Person. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht mehr an seine Gebote halten sollen. Und das macht Paulus hier auch in den nächsten Versen sehr deutlich. Niemals, oder wie die Luther-Übersetzung es ausspricht, das sei ferne. Wer so über die Gnade Gottes denkt, hat das Evangelium nicht verstanden. Denn wenn wir aus reiner Gnade leben und diese Gnade erfahren haben, dann machen wir eine radikale Lebensveränderung durch. Jeder Mensch, der das erlebt hat, ist gestorben. Eine radikalere Veränderung als der Tod ist nicht möglich. Paulus zeigt hier auch ganz klar auf, dass jeder, der diese rettende Gnade von Gott erlebt hat, für diese Sünde eben tot ist. Was konkret bedeutet das nun für unser praktisches Leben? Das Hauptproblem von uns Menschen ist, dass wir völlig unabhängig von allem und auch unabhängig von Gott leben möchten. Das sehen wir schon bei Adam und Eva. Als sie im Garten Eden waren, hatten sie alle Möglichkeiten offen. Es gab nur ein Gebot, ein einziges Gebot. Und was machen sie? Sie ertragen es nicht, abhängig von Gott zu leben. Und somit ergreifen sie die Frucht und somit auch die Selbstständigkeit, die Autonomie. Und genau das ist das größte Problem der Menschheit. Ich bestimme über mein Leben und ganz sicher nicht du und schon gar nicht Gott. Deshalb widerspricht es unserer sündigen Natur zutiefst, uns an die Gebote Gottes zu halten. Wenn es nur schon ein einziges Gebot gibt, beschränkt das unsere Selbstständigkeit, unsere Autonomie massiv. Als ich zu Beginn dieser Predigt gesagt habe, dass der Mensch getrennt von Gott lebt, niemals sich an die Gebote Gottes halten möchte, dann ist das so, weil er von der Sünde zerfressen ist. Durch die Gnade Gottes erlebt ein Mensch eine radikale innere Wendung. Der gläubige Christ möchte durch die Gnade Gottes die Gebote halten und verabscheut die Sünde. Und diese Tatsache wird auch in der Taufe ersichtlich. In der Taufe von jedem einzelnen Christ wird diese Tatsache ersichtlich. Wenn wir beim Taufen ins Wasser untertauchen, dann sind wir mit Christus gestorben. Es ist nicht einfach nur etwas rein Symbolisches, sondern es spiegelt unsere innere Haltung wider. Nicht mehr ich bestimme mein Leben, sondern Jesus bestimmt mein Leben. Es kommt zu einem Herrschaftswechsel. Und dieser Herrschaftswechsel zeigt sich sehr deutlich auch im zweiten Teil der Taufe, dem Auftauchen. So wie jeder Christ eintaucht bei der Taufe und mit Jesus gestorben ist, so taucht auch jeder Christ in der Taufe auf und beginnt ein völlig neues Leben mit Christus. Paulus formuliert das in Galater 2, Vers 20 so: Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mit mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Leben, in dem ich selbst bestimmt habe, was ich mache und was ich lasse, das ist mit der Taufe vorbei. Wer getauft ist, kann nicht weiterleben wie vor seiner Taufe. Als getaufter Christ zu leben bedeutet, sich nach dem Willen Gottes zu orientieren und nach diesem zu leben. Gott kann dann in jeden Lebensbereich von uns hineinsprechen. Und das beginnt mit dem, wie wir unsere Beziehung mit ihm führen und geht hin bis zu ganz alltäglichen Dingen. Ich möchte euch dazu ein kleines Beispiel erzählen. Als ich noch in der FEG Goldach die Jugendgruppe geleitet habe, habe ich mit ihnen auch einmal die Taufe angeschaut. Und ein junger Mann war sich nicht ganz sicher, ob er sich taufen lassen soll oder nicht. Und daraufhin haben wir gemeinsam ein Gespräch abgemacht und er hat mir von seinen Zweifeln erzählt. Ich habe ihm dann nochmal alles genau erklärt und in dem Moment habe ich richtig gemerkt, wie man so gut auf Schweizerdeutsch sagt, ihm ist der Zwanziger Rappe. Er hat verstanden, um was es ging und hat sich entschieden, sich taufen zu lassen. Und wisst ihr was? Nach dieser Taufe habe ich einen ganz neuen jungen Mann kennengelernt. Er hat sein Leben total auf den Kopf gestellt, hat angefangen, nach dem Willen Gottes für sein Leben zu fragen und hat sein Leben ganz auf ihn ausgerichtet. Wenn wir zu Gott gehören und unser Leben auf ihn ausrichten, dann wird das Gott auf jeden Fall segnen. Dieser Herrschaftswechsel hat Auswirkungen auf unsere Berufung, aber auch auf unseren Umgang mit der Sünde. Wer mit Christus gestorben und wieder auferstanden ist, der möchte nicht mehr sündigen. Das bedeutet, dass Gott an uns arbeiten darf und uns unser Verhalten spiegeln kann, damit wir in allen Bereichen unseres Lebens ihm immer ähnlicher werden dürfen. Ich bin mir absolut bewusst, dass das sehr schwere Kost ist, die ich euch hier gerade mitgebe. Und ich möchte euch trotzdem fragen, all diejenigen, die schon getauft sind, lebst du nach diesem Grundsatz? Darf Jesus wirklich in jeden Lebensbereich deines Lebens hineinsprechen und jeden Lebensbereich bestimmen? Und ich möchte diejenigen fragen, die sich noch nicht haben taufen lassen. Weshalb hast du dich noch nicht taufen lassen? Möchtest du dein Leben selbst weiter bestimmen oder bist du bereit, die Kontrolle über dein Leben Jesus ganz zu übergeben? Ich möchte diese Fragen einmal so im Raum stehen lassen und komme zum Schluss noch einmal darauf zurück. In den nächsten Versen Die nächsten Verse zeigen uns, wie dieser Herrschaftswechsel umgesetzt wird im Leben. Durch zwei konkrete Einstellungen kommt das in unserem Leben zum Ausdruck. Das erste habe ich bereits schon ein wenig angesprochen, der Kampf gegen die Sünde. Wie wir also zuvor festgestellt haben, lässt sich ein Mensch, der diesen Herrschaftswechsel nicht erlebt hat, von der Sünde treiben. Durch die Gnade Gottes haben wir aber die Kraft, ganz bewusst gegen Sünden in unserem Leben zu kämpfen und das zu tun, was Gott möchte. Und versteht mich nicht falsch und bitte, wenn wir alleine das versuchen, aus unserer eigenen Kraft, werden wir scheitern. Aber Jesus hat uns die Vollmacht gegeben, auch zu Sünden Nein zu sagen. Das wird hier sehr deutlich durch die vielen Befehlsformen in diesen einigen Versen. Der zweite Punkt, der Dienst für die Gerechtigkeit. Wer den Herrschaftswechsel in seinem Leben erlebt hat, wird sich von Jesus als Werkzeug gebrauchen lassen. Das bedeutet, dass jeder, der sich für ein Leben mit Gott entschieden hat, sich auch in die Gemeinde investieren wird. Gott hat dir so viele Gaben geschenkt, damit du sie für die Gemeinde einsetzen kannst, um sein Reich zu bauen. Er möchte, dass wir uns als Werkzeuge benutzen lassen, als Werkzeuge für die Gerechtigkeit. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, dich mit deinen Begabungen in die Gemeinde zu investieren? Darf Gott dich in all deinen Lebensbereichen herausfordern, ihm zu dienen? Wir haben heute Morgen in dieser Predigt gesehen, ich habe sie etwas kurz gehalten, weil wir nachher noch Zeit für das Abendmahl benötigen. In dieser Predigt haben wir heute Morgen gesehen, dass Gott uns herausfordert, ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen. Gott ist die Liebe in Person und hält nur das Beste für uns bereit. Und deshalb möchte er auch das Zentrum unseres Lebens sein. Wir sollen nicht mehr unser Leben selbst bestimmen, sondern es von ihm bestimmen lassen. Wenn wir das möchten, bringen wir das durch diese innere Haltung, durch die Taufe zum Ausdruck. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich uns alle herausfordern, diesen Herrschaftswechsel in einem verbindlichen Gebet festzuhalten. Wenn du das möchtest, dann nimm dir nachher während dem nächsten Lied oder dem Abendmahl ganz bewusst Zeit und bete das Gebet auf dem Kärtchen, das ich dir auf den Stuhl gelegt habe. Du kannst zu Hause auch noch deinen Namen darunter schreiben und es dir irgendwo hinlegen, wo du es immer wieder siehst. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann mach diesen Herrschaftswechsel, dieses verbindliche Leben mit Jesus durch die Taufe fest. Wenn du mit Jesus lebst, gibt es keinen einzigen Grund, warum du dich nicht taufen lassen solltest. Um dich taufen zu lassen, musst du nicht besondere Leistungen bringen. Du musst auch nicht den Kampf gegen gewisse Lieblingssünden gewonnen haben. Nein, du musst dich einfach für ein Leben mit Jesus entschieden haben und ihm die Herrschaft über dein Leben übergeben. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann lass dich taufen. Du hast diesen Sommer noch die Gelegenheit dazu. Wir haben wieder einen Taufgottesdienst. Und dazu, wenn du dich dazu entscheidest, dich taufen zu lassen, dann melde dich doch bei Matthias oder bei mir. Und dann können wir noch miteinander einen Termin für die Vorbereitung ausmachen. Ich möchte euch wirklich ans Herz legen, ein Leben zu leben mit Jesus im Zentrum, wo er unser Leben bestimmen darf. Ich möchte noch beten. Jesus, danke vielmals. Bist du für uns als Kreuz und dürfen wir aus Gnade allein vor dich kommen und hast du alles für uns gegeben. Danke vielmals, Jesus, haben wir auch die Möglichkeit, uns taufen zu lassen und somit den Herrschaftswechsel ja, auch bewusst zu zeigen. Jesus, und ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen redest und auch ansprichst, wenn die Taufe dran ist, Jesus. Danke vielmals. Gehst du mit uns jetzt auch in den weiteren Gottesdienst. Amen.